kommt heute aus dem Römerbrief. Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Römer 5, die Verse 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also wir sind beim Römer 5, 1 bis 5 und da haben wir einen Start. Da heißt es im ersten Vers, da wir nun gerecht geworden sind. Also eigentlich ist jetzt dieser Kapitel 5, das fängt jetzt an sozusagen mit einer Zusammenfassung. Ja? Wir hätten die Verse davor lesen müssen, Kapitel 4 haben wir jetzt nicht. Aber Paulus hat im Grunde, jetzt kommt er in die Gegenwart. Kapitel 5, Vers 1, da kommt er in die Gegenwart und sagt, jetzt aber, nun, heute, hier, an dieser Stelle. Ja? Und er kommt sozusagen in deinem Bericht, war er am Anfang in der Geschichte. Wie war das denn mit dem Glauben? Und da geht er zu Abraham. Er geht in die Geschichte hinein, er geht in die Vorbilder. Er geht dahin, oder er war in seinem Erzählen da, wo die Gemeinde hinschauen kann, wie haben andere den Glauben erlebt, wie haben andere den Glauben, die Wirkung des Glaubens für sich verstanden, ergriffen, erkannt. Und da ist natürlich das große Vorbild der Abraham. Aber jetzt sagt der Paulus, nun, jetzt, heute, hier, geht's nicht mehr um den Abraham, es geht nicht mehr um die Geschichte, jetzt geht's um uns. Jetzt geht's um die Gemeinde. Wie hat denn die Gemeinde heute den Glauben für sich erlebt? Was macht für die Gemeinde heute den Glauben aus? Wie wirkt der Glaube heute aktuell in meinem Leben? Nicht, wie war's mal in der Gemeinde vor 40 Jahren? Wie war's mal in der Gemeinde vor 100 Jahren? Wie war's mal bei den großen Kirchenvätern oder bei unseren Glaubensvätern Abraham, Isaac, Jakob? Paulus sagt, nee, wie ist es für dich heute? Wie ist das mit dem Glauben? Wie wirkt er bei dir? Welche Kraft hat er in deinem ganz eigenen persönlichen Leben? Wie ist das denn nun? Ihr, die ihr gerecht geworden seid, ihr, die ihr glaubend seid, ihr sagt, es gibt einen Gott und ich lebe mit ihm, ich habe Ja gesagt zu dem Ja, das Gott mir gegenüber gesagt hat. Im Grunde genommen ist jetzt der Paulus dabei, dieser Gemeinde in Rom sozusagen innerlich durch die Reihen zu gehen und zu fragen, wie ist es mit deinem Glauben? Wie erlebst du das jetzt hier für dich? Wie trägt dieser Glaube in dir Früchte. Wir kennen ja bei Paulus diese Geistesfrüchte, ja. Aber hier haben wir eigentlich die Frage von Paulus, was hat dein Glaube für eine Frucht? Für eine Auswirkung, für eine Kraft? Und er nennt einige Früchte, die der Glaube in uns drin hervorbringt. Und die erste sogenannte Glaubensfrucht, die er nennt, ist, wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Frieden mit dem ewigen Herrscher, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Wir haben Friede mit Gott. Unsere Seele ist in den Frieden eingetreten. Wir sind im Shalom, wir sind im Shabbat. Unsere Seele ist angekommen, da wo sie hingehört, nämlich zu dem, der sie gemacht hat. Menschen, die im Frieden mit Gott sind, haben eine Ruhe in sich, die von Gott herrührt. Da ist der Friede nicht selbst gemacht. Da ist der Friede nicht die Abwesenheit von Konflikt. Da ist der Friede nicht das Ergebnis von antrainierter Höflichkeit. Sondern es ist ein Friede, der höher als alle Vernunft uns durchflutet, umgibt, uns ankert und erdet und wir darin sein dürfen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man als Mensch den Frieden anstrebt. Sei es politisch, der Völkerfriede, na, wir haben es vorhin im Gebet auch für uns gehabt, wenn wir in die Nachrichten schauen, dieses Anstreben des Völkerfriedens, das ist ein frommer Wunsch, es ist fast unmöglich. Aber wir hätten es doch alle so gern, dass wir alle nett beieinander leben mit den Völkern. Wir hätten auch gern den Hausfrieden. Ja, aber wo viele Menschen sind, da knallt's halt mal. Aber gern hätten wir den Hausfrieden. Und ich glaube, der größte Frieden, den wir gerne haben, ist der Seelenfrieden, na, der Herzensfrieden. Dass wir uns einfach gemütlich hinsetzen in unserem Sessel und unser Kreuzworträtsel machen und die Welt zieht an uns vorbei und wir sind irgendwie einfach nur für uns so glücklich und selig und das ist uns der liebste Friede, ne? Wenn uns nichts mehr juckt und nichts mehr kratzt und keiner mehr stört und ärgert. Das sind alles Friedenstendenzen, die der Mensch an sich anstrebt. Auch wir Christen. Ne? Aber es ist nicht vergleichbar mit dem Friede, der durch den Glauben kommt. Der Glaubensfriede, der Friede aus dem Glauben, die Frucht dieses Glaubens, dass Gott sagt, mein Ja zu dir steht und ich nehme das für mich an. Dieser Friede, der gibt wie ein Fundament in meine Seele hinein und macht mich frei von dem Druck, andere Formen des Friedens unbedingt für mich anstreben zu müssen. Dieser Friede Gottes ist nicht mit meiner Vernunft zu ergründen, nicht mit meinem Verhalten anzustreben, sondern es ist ein Geschenk, das mir gegeben wird durch den, der den Frieden gemacht hat zwischen Gott und Mensch, nämlich Jesus Christus. Er ist unser Friede. Und unsere Gemeinschaft mit ihm führt mich zum Frieden Gottes. Wenn ich mich mit diesem Jesus, der gekommen ist, der gelebt hat, dessen Worte wir hier lesen, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, dann merken wir, dass wir in eine Friedensspur hineinkommen, die zu Gott führt, die mich von mir selber wegnimmt, mich zu Gott bringt, mich auf mich und auf das Leben schauen lässt mit den Augen Gottes und da einen Frieden in mich hineinströmen lässt, den ich nicht selber machen kann. Und der Paulus sagt, das ist eine Frucht von Glaube, dass ich mich auf diesen Frieden Gottes verlasse, auch wenn die Welt bebt und tobt oder der Haussegen schief hängt, das ist ja manchmal so der Fall, ne? Dann darf ich wissen, nee, da gibt es einen Frieden und an dem halte ich mich. Die zweite Frucht des Glaubens, die er hier anspricht, ist, dass wir Zugang haben zum Himmel. Das ist eine Sache, die kommt durch den Glauben. Dass sozusagen die Tür zum Himmel für uns offen steht. Dass wir mit dem Himmel in Verbindung sind. Mit dem, was durch den Himmel von Jesus zu uns gekommen ist, nämlich dieses Gnadengeschenk, Vergebung, Zugang zu Gott. In die Gegenwart Gottes dürfen wir treten. Mit dem Gebet zum Beispiel. Und das ist wieder so wie eine Art Widerspruch zu dem, was eigentlich das Leben von uns will. Nämlich im Leben suchen wir den Zugang zu vielen Dingen. Wir suchen vielleicht den Zugang zu unserem Nachbarn oder manchmal suchen wir einfach nur einen ganz praktischen Zugang in irgendein Gebäude hinein oder aus einem Gebäude heraus. Letzte Woche hat jemand gesagt, ja, wir haben einen neuen Generalschlüssel gekriegt und ich kam irgendwie aus dem Haus nicht mehr raus. Ne? Und irgendwie funktionierten die Türen nicht mehr. Also Zugänge sind enorm wichtig. Wenn wir den Zugang verschlossen haben, vielleicht merken, ich komme an eine Person nicht mehr dran, die ist nicht mehr zugänglich für mich. Ja? Oder ich komme an eine Aufgabe nicht mehr dran, etwas, was ich meine, was ich noch erledigen will, dann werden wir unruhig. Also Zugänge zu haben, sind für uns wichtig. Und das sagt der, der glaubt, ich habe Zugang zum Himmel. Ich habe vielleicht nicht Zugang zu allem in dieser Welt, aber ich habe Zugang zu dem, ja, der zu mir Ja gesagt hat. Ich feiere diesen Zugang. Ich freue mich an diesem Zugang, dass ich mit dem Himmel verbunden sein darf. Und mich stört dann nicht unbedingt, dass mir so mancher Zugang hier im Leben einfach verwehrt bleibt. Wenn jemand was mit mir nicht teilen will, dann darf er das. Das hindert mich nicht als Person. Wenn Dinge für mich verschlossen bleiben, Situationen für mich ungelöst bleiben, ich meine, da muss doch noch was zu machen sein und es geht eben nicht, dann kann ich wissen, nee, ich habe einen Zugang zu dem, für den, der alle Schlüssel hat. Ja, der überall durch kann. Und ich darf mich an ihn wenden, dass er Türen öffnet, dass er Zugang schafft, in seiner Zeit, in seiner Form, in seiner Art. Vielleicht mache auch ich meine Zugänge zu, weil ich denke, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr. Da habe ich jetzt genug. Da mache ich die Türen zu, die Fenster zu, die Rollläden runter in meiner Seele. Und da kann auch Gott Zugang schaffen in mich selbst hinein. Es ist eine Glaubensfrucht, dass ich weiß, der Zugang zu Gott ist primär viel, viel wertvoller, wichtiger, hilfreicher für mich als Mensch, als irgendwelche praktischen Zugänge in meinem Alltag, die ich mir vielleicht offen halte, durch fiese Spielchen vielleicht auch manchmal. Und dann hat Paulus hier noch etwas, was er als Glaubensfrucht darstellt und jetzt bringt er in einer Doppeldeutigkeit. Und zwar geht es ums Angeben. Ja? Das Angebende. Paulus ist ja einer, der gerne angibt. Na? Rühmen, sagte Luther. Ich rühme mich, ich protze, ich gebe an. Ja? Ich bin sozusagen, ich brüste mich. Ja? Also der Paulus ist ja sehr gerne mit starken Worten unterwegs. Und er gibt an mit Zukunft. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Er sagt, ich rühme mich, ich gebe an damit, dass ich ein Mensch der Zukunft bin. Ich schaue nicht nur auf das Heute und Jetzt, sondern ich schaue auf die Zukunft, weil meine Zukunft ist mit Gott. Und darüber darf ich fröhlich sein und darüber darf ich reden. Das ist eine gute Botschaft, die ich teilen darf mit anderen Menschen. Ich habe eine Zukunft in der Herrlichkeit. Ich muss mich nicht sorgen um das, was kommt, sondern ich darf wissen, meine Zukunft liegt in Gottes Hand. Er ist derjenige, der mit mir geht. Und er ist das Ziel, auf das ich hinlebe. Und wenn ich irgendwann die Augen zumache, dann weiß ich, er ist da. Der Zugang zu ihm ist offen. Der Friede mit ihm, der ist vorhanden. Ich habe Zukunft in Herrlichkeit mit ihm. Mach dir keine Sorgen, Seele. Du hast Zukunft mit ihm. Darüber darf Gemeinde angeben. Ja? Darauf darf sie stolz sein, dass sie diese Zukunft hat. Aber zur Zukunft gehört noch die andere Seite der Medaille. Er gibt auch mit was anderem an. Nämlich, und jetzt wird alle Psychologen weghören, er gibt an mit der Not. Mit der Trübsal. Ja. Ich rühme mich der Trübsal. Er sagt nicht, ja, liebe Leute, jetzt, da müssen wir jetzt halt durch, tut mir leid. Ja. Ist irgendwie, muss halt so sein mit dem Ärger und mit der Not. Na. Das kriegen wir irgendwie auch noch gewuppt, gepackt. Sondern er sagt, nee, ich bin stolz drauf. Ah, das ist Hardcore, ja. Das ist Hardcore, sich anhören zu müssen. Ich bin stolz auf Not in meinem Leben. Ah, das tut weh. Letzte Woche habe ich einen Besuch gemacht bei einer älteren Person. Und die Person sagte, als ich fragte, na, wie geht's? Ah ja, hieß es. alte fromme Frau, wenn der Heiland meins Gott, dann Gott auch für mich. Also, da hat man sozusagen, man hat schon so manche Not im Alltag, ja, aber die Perspektive macht's, ja. Wenn Gott meint, es geht, dann entscheide ich mich jetzt dafür, dass es geht. Auch wenn es vielleicht in der Praxis mühsam ist. Da gibt es das eine, was wehtut. Da gibt es vielleicht den anderen Schmerz. Da gibt es vielleicht viele Sorgen, die da sind. Aber wenn der Heiland sagt, es geht, wenn Gott sagt, das geht, dann geht es auch für mich. Und der Luther, der hat gesagt, ein Christusmensch, der sich auf die Wiederkunft Christi freut, der soll sich auf Leiden gefasst machen. Weil Gott lässt genau für solche begnadete Christen, die nämlich die Zukunftsfreude haben, auf diese begnadete Christen lässt er seinen Teufel los. Also Luther, der hat gewusst, von was er redet. Die Freude auf die Zukunft, das ist eine Qualität, die Christen haben. Weil sie eben wissen, der Himmel ist offen, der Friede Gottes ist bei mir und ich werde mit ihm in Verbindung sein. Aber zu dieser Zukunftsfreude gehört eben, dass es jetzt und heute nicht so läuft, wie ich es gerne für mich hätte, wie ich es gerne für mich schaffen wollte. Und der Paulus weiß, das ist psychologisch gesehen eine ganz schwierige Nummer. Ja, das ist etwas, da braucht man, und deswegen geht er auf dieses, ich bin stolz auf meine Not, deswegen geht er da ein bisschen detaillierter drauf ein, weil er sagt, Not macht geduldig. Also wir kennen das, also ich aus meinem Alltag, vielleicht Sie auch aus Ihrem Alltag. Wenn man Not hat, dann hat man eine ganz kurze Zündschnur. Ja. Dann hat man eine ganz unfassbare, dann ist der Geduldsfaden ganz dünn. Ja. Und dann muss es ja ganz schnell gehen. Not, also ist etwas, das man unbedingt vermeiden muss. Und jeder Mensch versucht, dass Notsituationen sehr, sehr kurz da sind. Ja. Man versucht sie zu vermeiden, wo man kann. Aber hier sagte Paulus, nee, Moment, wenn du in Not bist, dann lernst du da drin Geduld. Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Da merken wir doch, dass der Paulus davon weiß, in der Not bin ich nicht allein. In der Not, da ist der dabei, der für mich gestorben ist, der alles auf sich genommen hat, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, in guten wie in schlechten Zeiten, ich bin bei euch. Und wenn in dieser Not diese Geduld trainiert wird, weil ich eben nicht nur auf meine Not schaue, sondern darauf schaue, auf den, der mit mir in dieser Not unterwegs ist, aber wenn der Heiland meint, es geht, dann geht's. Blickwechsel, ja. Dann, sagt der Paulus, dann kommt ein zweiter Schritt, und zwar, dann macht die Geduld, die ich dann da drin habe, die bringt mir eine Standhaftigkeit. Die macht mich stabil. Das heißt, auf gut Deutsch, ich entwickle eine Frustrationstoleranz. Ja. Ich kriege ein dickes Fell. Das ist eine Auswirkung davon, wenn ich geduldig bin, weil ich eben meinen Fokus in der Not auf den richtigen Punkt bringe. Ich kann ja Not nicht wegradieren. Geht ja nicht immer. Also muss ich es auf den richtigen Punkt bringen. Und dieser richtige Punkt, wenn der bei Gott ist, dann entsteht eine Stabilität in meiner Seele. Ich werde resilient. Und wenn das entsteht, und dann merkt man mal, wie schwierig dieses Thema ist, dass der Paulus einen mit so kleinen Katzerdepperchen da durchbringen muss. Und wenn das entsteht, diese Standhaftigkeit, diese Resilienz, dann kommt Hoffnung. Bewährung bringt Hoffnung. Dann kommt Hoffnung. Und das ist etwas mit so einer Grundwahrheit in der Bibel, wo er sagt, was bringt es dir, Hoffnung zu haben für etwas, was du sowieso vor Augen hast und kennst und siehst? Die Hoffnung hat auch eine ganz andere Kraft, wenn man weiß, es ist nicht sichtbar, nicht greifbar und trotzdem lebe ich so, als wäre es schon da. Das ist eine Glaubensfrucht. Der Friede Gottes Zugang zum Himmel. Das Rühmen, sowohl ich habe eine Zukunft, als auch okay, ich habe eine Not. Beide Seiten einer Medaille, die zusammengehören, die aber, ganz wichtig, getrieben, was ist denn das Triebmittel dann? Und das gibt der Paulus auch noch zum Schluss an. Das Triebmittel, damit diese Früchte wirklich so richtig groß werden in unserem Leben. Das Triebmittel ist im Vers 5, die Liebe Gottes ist in mich hineingegossen. Das schaffen wir doch ohne ihn gar nicht. Das schaffen wir nicht. Das Triebmittel, das Treibmittel, das, was das Ganze groß macht, stark macht, kraftvoll macht, lebensreal macht, das ist, dass ich weiß, Gott hat seine Liebe in meine Seele hineingegeben. Und das sieht es von zwei Seiten. Einmal, ich habe die Liebe Gottes wirklich für mich erfahren. Es ist eine Realität in meinem Leben da, dass Gottes Liebe für mich da ist. Dass er Ja gesagt hat, obwohl er weiß, wie ich bin, hat er Ja gesagt. Das ist unfassbar. Das muss man erst mal schlucken. Das muss man erst mal begreifen. Und dann sagt er aber auch, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das, was von Gott in uns hineingeht, das ist keine Einbahnstraße. Was von Gott in uns hineingegeben wird, das ist etwas, was wir in die Welt hinausgeben. Deswegen sind wir ja Zeugen Christi, deswegen sind wir ja an Christi statt, wie der Paulus das so schön sagt. Ja. Was Gott in uns hineingibt, ganz automatisch geht das von durch uns in diese Welt hinaus. Friede Gottes, mir geschenkt, aber die Welt wird es spüren. Ich habe Zugang zum Himmel. Ich lebe's. Mir ist es geschenkt. Die Welt wird es spüren. Ich bin ein Angeber, was die Zukunft angeht und was meine Not angeht. Ich werde beschenkt und die Welt spürt's. Das ist eine Glaubensfrucht und die dürfen wir feiern. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir mit dir so verbunden sein dürfen, dass du in unserem Leben wirkst. Dass Gemeinschaft mit dir immer Veränderung auch bedeutet. Gemeinschaft mit dir heißt immer wachsen. Gemeinschaft mit dir heißt immer Einfluss haben auf andere Menschen. Und ich danke dir dafür, dass du uns zum Segen setzt, weil wir Sehnsucht nach dir haben. Und lass uns ganz viel Sehnsucht nach dir haben, damit du uns ganz oft zum Segen setzen kannst. Möchte ich anbeten und loben für dein Ja zu uns. Amen.